zu Recht gehört. Der DAV-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zu Recht gehört, dem Podcast des Deutschen Anwaltvereins. Mein Name ist Tim Sander und diesmal sitze ich im Studio wieder gemeinsam mit meinem genesenen Kollegen Stefan Petro aus Leipzig.
Hallo auch von meiner Seite.
Unser Thema heute mag ein bisschen nach Science Fiction klingen, hat aber tatsächlich eine Menge mit uns allen im Hier und Heute zu tun. Es geht um künstliche Intelligenz, kurz KI. Und speziell um die Frage, wie gut unser Rechtssystem damit umgehen kann, dass wir uns in vielen Lebensbereichen mehr und mehr auf selbstlernende, autonome Computersysteme verlassen. Schon jetzt bestimmen Algorithmen ja wichtige Bereiche unseres Alltags, angefangen bei der Suchmaschine unseres Vertrauens, über den Newsfeed auf Instagram und die Navigations-App auf dem Smartphone bis hin zum Staubsaugerroboter, der eigenständig den Grundriss unserer Wohnung lernt. Selbstfahrende Autos für alle scheinen nur noch eine Frage von wenigen Jahren zu sein und selbst einkaufende intelligente Lautsprecher, die ebenso still wie aufmerksam allen unseren Gesprächen lauschen, sind in vielen Wohnzimmern schon Realität. Das alles berührt natürlich auch die Arbeit von Anwältinnen und Anwälten und die Sphären des nationalen und europäischen Rechts.
Die beiden Bereiche, die wohl am meisten von der Ausbreitung der KI betroffen sind, sind der Datenschutz und das Haftungsrecht. Beim Datenschutz hat die EU ja durch die seit 2018 geltende Datenschutzgrundverordnung bereits einen Rechtsrahmen geschaffen, der auch die Datenerhebung durch KI-Systeme reguliert und der weltweit eine Vorbildwirkung entfaltet hat. Und im April 2021 hat die EU-Kommission mit dem Artificial Intelligence Act einen Gesetzesvorschlag vorgelegt, der eine ähnliche Vorbildwirkung auch für das Haftungsrecht haben könnte. Der grundlegende Ansatz ist der, dass wir KI-Anwendungen ganz allgemein danach unterscheiden, welche potenziellen Risiken mit ihnen verbunden sind. Ein KI-System, das beispielsweise künstlerisch beeindruckende Bilder aus einfachen Texteingaben generiert, wäre dann eine Anwendung mit geringen Risiken und als solche lediglich mit einem freiwilligen Verhaltenskodex verbunden. Auf der anderen Seite des Spektrums würden etwa selbstfahrende Autos oder KI-basierte Medizintechnik als Hochrisikoanwendung eingestuft. Entweder die Hersteller selbst oder unabhängige Prüforganisationen müssten dann sicherstellen, dass das Produkt bestimmten Standards entspricht, die im Detail noch festzulegen sind. Einige Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz sollen dabei nach dem Willen der EU-Kommission von vornherein beschnitten werden, so etwa die massenhafte biometrische Gesichtserkennung für Zwecke der Strafverfolgung oder der Aufbau eines Social Scoring Systems, wie wir es aus China kennen.
Damit ist der Rahmen abgesteckt, doch der Teufel beim Umgang mit KI-Systemen steckt, wie so oft im Leben, im Detail. Im Rahmen von öffentlichen Konsultationen hat die EU-Kommission daher zahlreiche gesellschaftliche Akteure gebeten, das Gesetzesvorhaben kritisch zu prüfen und zu kommentieren. Unter den Befragten war auch der Deutsche Anwaltverein. Im DAV haben daraufhin die Ausschüsse für Zivilrecht und Europa eine gemeinsame Stellungnahme veröffentlicht, welche sich vor allem mit den Auswirkungen der KI auf das Haftungsrecht beschäftigt. Für diesen Podcast haben wir mit den beiden Berichterstattern der DAV-Stellungnahme Beatrice D.A. und Christian Duwe darüber gesprochen, worin aus ihrer Sicht die Herausforderungen für den Gesetzgeber bestehen. Außerdem hat uns interessiert, wie die Evolution der künstlichen Intelligenz die Arbeit von Anwältinnen und Anwälten verändern wird. Unser erster Gesprächspartner, Professor Dr. Christian Duwe, beschäftigt sich schon seit vielen Jahren mit Software und Algorithmen, zunächst als Rechtsanwalt und Partner der Frankfurter Kanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer und heute als Schiedsrichter, Mediator und Business Angel. Laut Duwe müssen wir uns bewusst machen, dass wir trotz der beeindruckenden technologischen Fortschritte der letzten Jahre in den meisten Bereichen noch weit von einer starken künstlichen Intelligenz entfernt sind, welche das menschliche Urteilsvermögen wirklich ersetzen könnte.
Wenn man überlegt, wie sich die Evolution von Digitalisierung bis hin zu KI entwickelt, dann sind das so nach meinem Eindruck 4 Schritte. Ja, am Anfang steht, dass das, was an Daten vorhanden ist, überhaupt erstmal digitalisiert wird. Und so berückend das ist, wir reden jetzt über KI, aber in vielen Bereichen sind wir selbst jetzt noch, wie Justiz, ja, im Bereich der Digitalisierung der Daten. Die zweite Entwicklungsstufe ist dann letztlich der mobile Zugriff, das heißt die Nutzung der Cloud. Ja, das, wo im Moment das Zentrum der Aktivitäten liegt, das ist sicherlich die Automatisierung. Und die ist erst möglich, wenn digitalisiert worden ist und alles auch mobil zugänglich ist. Ich würde mal sagen, da hat es in den letzten Jahren sehr, sehr große Fortschritte gegeben und darauf aufbauen können dann Algorithmen entwickelt und genutzt werden. Und die erweitern unsere Handlungsmöglichkeiten, die lassen sich aber alle noch ganz gut einordnen in die bisherigen Systeme. Und dann kommt das, was darüber hinausgeht und was das Ganze auf eine andere Ebene hebt, die erweiterten Kapazitäten, die erweiterten Such- und Vernetzungsfunktionen und bis hin dann mal zu dem autonomen Auswerten von Daten, autonomen Verknüpfen von Daten, autonomen Entwicklung von neuen Handlungssträngen und Entscheidungen. Ja. Und da stellen sich dann natürlich Fragen, da gibt es mehr Handlungsmöglichkeiten, dann gibt es aber auch mehr Risiken. Und da stellen sich dann in der Tat die Fragen danach, wo gibt es zusätzliche Rechte und wo gibt es zusätzliche Pflichten? Und ja, da beginnt die rechtliche Diskussion.
Vielleicht können Sie noch ein bisschen Ihre Perspektive darauf deutlich machen, was müsste aus Ihrer Sicht passieren? In welche Richtung müsste die Entwicklung gehen?
Ja, also vielleicht erstmal auch da, wo stehen wir? Also es wird sich sicherlich auf Frage der Corporate Governance stärker die Frage stellen, was muss ich als Vorstand eigentlich auch machen, um all diese Daten, die ich habe oder um all diese Möglichkeiten, die ich habe, nutzen zu können? Worauf muss ich als Aufsichtsrat auch achten, dass das gemacht wird, dass das Potenzial genutzt wird? Das ist auf der Handlungsseite. Das, was im Moment deutlich mehr natürlich im Vordergrund steht, ist die Frage nach den Risiken. Ja? Und da natürlich insbesondere dann irgendwann diese Endzeitvision, oh Gott, lösen uns die Roboter, löst uns die KI irgendwann ab, handeln sie gegen die menschlichen Interessen, entscheiden sie, was wir zu tun haben, oder beseitigen sie uns vielleicht oder irgendwie sowas. Das wird irgendwann in ferner Zukunft dann eben auch mal diese Frage betreffen, muss es sowas wie einen Supercode geben, der überall eingebaut ist, dass auch also eine wirklich starke KI, von denen manche sagen, die wird erst in 20, 30 Jahren da sein, andere, wie über die Kurzweil immerhin meinen, die wäre schon in 10 Jahren verfügbar, damit die uns nicht selber dann dominiert. Ja, so. Und deswegen fängt man heute schon an, sich zu beschäftigen mit der Frage, wie gehen wir denn mit den Risiken um? Wie regulieren wir die Risiken? Und da ist zu berücksichtigen, dass es halt sehr, sehr viele verschiedene Rechtsmaterien gibt, die irgendwie alle ineinander greifen müssen. Und das zeigt sich zum Beispiel im Bereich der Haftung, sprich Risikorealisierung, daran, dass wir ein sehr etabliertes, seit über 25 Jahren oder 25 Jahren etabliertes Haftungsregime auf europäischer Ebene haben. Das ist das Produkthaftungsrecht und die Herstellerhaftung. Da haben wir ein hohes Maß an Vereinheitlichung und einen Rechtsrahmen, der eigentlich erstmal im Ausgangspunkt, kommen gleich zu den Komplikationen noch, aber ganz gut passt. Und daneben haben wir das Deliktsrecht und das ist auf nationaler Ebene geregelt, also durch die Mitgliedstaaten. Und dies betrifft die Haftung der Nutzer oder Betreiber. Und auf der Ebene finden jetzt all die Diskussionen statt zu der Frage, was kann man da zusätzlich machen? Der Deutsche Juristentag wird in Bonn vom 21. bis 23. September sowohl in der wirtschaftsrechtlichen Abteilung die Frage diskutieren, wie geht man um mit der Veränderung von Wettbewerb in Zeiten von Big Tech und Big Data. Und die Abteilung Zivilrecht wird sich genau dieser Frage beschäftigen, über die wir jetzt sprechen, nämlich inwiefern KI das Monopol des Menschen, wie es in der Ankündigung so schön heißt, beendet und was das für die Haftung und die Regulierung bedeutet. Ja, und da kommen dann all die Fragen zum Tragen, die jetzt diskutiert werden im Hinblick auf mögliche Änderungen an dem bisherigen Verschuldensprinzip auf nationaler Ebene. Also insbesondere zu der Frage, ob es irgendwo Beweislasterleichterung, Anscheinsbeweis, anderen Beweismaßstab oder vielleicht sogar eine Beweislastumkehr geben muss.
Als juristischer Laie war mir das alles zu abstrakt und ich habe Christian Duwe gebeten, das Thema KI und Haftungsrecht anhand eines Beispiels noch etwas zu erläutern. Was wäre also, wenn mich mein nagelneuer Tesla oder BMW oder Mercedes mit Tempo 100 über die Stadtautobahn chauffiert, während ich im Vertrauen auf die Intelligenz meines Fahrzeugs auf dem Fahrersitz E-Mails beantworte und meinen Kaffee trinke? Was wäre, wenn ich in dieser Situation in einen Unfall verwickelt werde? Und macht es also einen Unterschied, wenn ich anstatt selbst zu fahren, die Kontrolle an das Fahrzeug übergebe? Christian Duwe.
Naja, die gute Juristenantwort lautet wie immer, es kommt natürlich drauf an, ja, was hat letztlich den Unfall verursacht. Wenn es Ihr Fahrverhalten ist, dann sind Sie nach wie vor dafür verantwortlich, egal auf welcher Stufe der Autonomie jetzt, der Autonomieskala sich jetzt dieses Fahrzeug bewegt. Wenn aber, so wie das jetzt klingt, dass ein Fehler sein sollte auf der Seite des Herstellers oder ähnliches, dann würde natürlich nach wie vor die Herstellerhaftung im Grundsatz mal gelten. Schwieriger wird es natürlich dann, wenn das auseinanderfällt, ja, wenn Sie verschiedene Agenten haben. Und das ist das, worüber jetzt auch eben viel diskutiert wird. Was ist denn eigentlich mit der Tatsache, dass wir eben nicht nur einen Hersteller haben, sondern wir haben auch einen Softwareentwickler, der möglicherweise in den meisten Fällen ist identisch mit dem Hersteller, aber er könnte ja auch unabhängig davon sein. Es könnte auch diese Software unabhängig davon draufgespielt worden sein. Für das Trainieren von Daten könnte nochmal ein anderer Anbieter dazugekommen sein. Und die große Frage, die Sie stellt, die sich vor allem dann, wenn Sie einen Unfall verursachen, für Ihren Unfallgegner stellen würde, ist, wie soll Ihr Unfallgegner eigentlich rausfinden, was jetzt diesen Unfall verursacht hat, wenn es nicht offensichtlich war, dass Sie geschlafen haben? Ja? Und dann ist diese Frage halt sehr viel schwieriger heute zu klären, als das vielleicht in früheren Zeiten der Fall gewesen wäre, weil sie Einsicht nehmen müssen in diese ganze Fahrzeugtechnologie. Und das ist das, was ich vorhin abstrakt versucht habe zu beschreiben, mit der Frage, inwieweit muss es da Erleichterungen geben oder Beweislastumkehr oder ähnliches, damit jemand auch Einsicht nehmen kann. Damit ist es aber natürlich nicht getan. Wie soll jemand denn Einsicht nehmen in ein System, das so komplex ist? Woher soll ich die Ressourcen, die Zeit, den Sachverstand nehmen, um entsprechend Einsicht zu nehmen? Da wird mir wohl dann ein Hersteller irgendwie helfen müssen. Mal unterstellen, er tut das, er kann das, er will das. Dann stellen sich weitere Fragen, wie zum Beispiel die, Wie kann das Ganze in der Weise erklärt werden, dass das auch Laien inklusive einer Justiz, die sich möglicherweise mit so einem Thema beschäftigen muss, dann auch tatsächlich würdigen und verstehen kann? Diese ganze Diskussion läuft unter diesem Schlagwort Explainable AI. Ja? Wie kann man künstliche Intelligenz oder Software überhaupt, Code, wie kann man das erklärbar machen in der Weise, dass das für Dritte auch verständlich und nachvollziehbar und zu würdigen ist, ohne in alles einzusteigen.
Also wenn man sich das Marketing oder die populäre Ansicht von KI im Alltag oder insbesondere bei Fahrzeugen anschaut, ist ja immer das Gefühl, es wird alles einfacher. Ich kann mich zurücklehnen, ich kann mich um andere Dinge kümmern. Und was Sie gerade beschreiben, und ich finde das sehr plastisch beschreiben, ist, dass es viel komplizierter eigentlich wird, wenn etwas passiert.
Das ist so. Und wenn ich das sozusagen auch auf meine eigene anwaltliche Praxis beziehen kann, ja. Wenn Sie vorher, egal ob jetzt aus der Perspektive eines Schiedsrichters, Vermittlers oder eines parteivertretenden Anwalts, also sagen wir mal vor 10, 20 Jahren einen Rechtsstreit geführt haben, dann haben Sie viel Papier gewälzt und dann gab es irgendwelche Memos und gab es irgendwelche Korrespondenz und Gutachten und so. Und das war es aber auch, ja. So, wie sieht's heute aus? Sie haben unendlich viel mehr Informationen. Sie haben E-Mails, die uferlos sind. Sie haben je nach Kontext, ja, wenn es technisch sind, auch unendliche Mengen von Daten, die für Sie als Einzelperson kaum mehr ohne weiteres auszuwerten sind. Ja, und nichtsdestotrotz, wenn Sie einen Sachverhalt in Anführungsstrichen ermitteln und zusammenführen wollen, müssen Sie die eigentlich alle sichten oder gewichten, um nicht am Ende irgendwo einen Smoking Gun zu übersehen. Das heißt, diese Thematik, dass die Komplexität enorm zunimmt, ja, die finden Sie in ganz vielen Lebensbereichen. Ich glaube, es ist nebenbei bemerkt auch ein Grund, warum sich viele Menschen überfordert fühlen so ein bisschen. Ja? Weil auf der einen Seite haben wir viel mehr Möglichkeiten, viel mehr Informationen, viel mehr Wissenszugänge. Aber auf der anderen Seite müssen wir es immer noch verarbeiten und letztlich die Komplexität auch für uns reduzieren. Und das ist die große Herausforderung.
Wir halten also fest, während KI-Anwendungen von der Spracherkennung über das selbstfahrende Auto bis hin zum medizinischen Diagnosesystem im Alltag das Potenzial haben, vieles zu erleichtern, sorgen sie rechtlich für Kopfzerbrechen. Für den Fall, dass einmal etwas schief geht, wird es viel schwieriger, einen Kausalzusammenhang zwischen Schaden und Verursacher herzustellen. Der nationale und der europäische Gesetzgeber stehen damit vor der Herausforderung, potenziellen Opfern von durch KI verursachten Schäden zu ihrem Recht zu verhelfen, ohne dabei die Risiken und Kosten für die Hersteller so weit zu erhöhen, dass Innovationen ausgebremst werden. Eine Idee, hier einen Ausgleich zu schaffen, bestünde darin, das Inverkehrbringen bestimmter KI-Anwendungen mit einer Versicherungspflicht zu verknüpfen. Unsere zweite Gesprächspartnerin, Beatrice D.A., Rechtsanwältin in Köln und Paris und als Spezialistin für Haftungsrecht bei der französisch-deutschen Kanzlei HW&H tätig, steht einer Versicherungslösung trotz der möglichen Fallstricke offen gegenüber.
Es ist natürlich immer so ein Zwiespalt, ne? Bei der Regulierung will man natürlich die Initiative der Unternehmen nicht blockieren oder bremsen, indem man zu stark, also überreguliert. Und gleichzeitig will man natürlich auch mögliche Geschädigte schützen. Wenn man zu diesen Kontrollmechanismen, die ja möglicherweise bald durch die neue Verordnung eingeführt werden, wenn man dazu auch noch eine Versicherungspflicht einführen würde, das würde natürlich zu zusätzlichen Kosten für Unternehmen führen. Ich denke aber, dass insbesondere bei Hochrisikoanwendungen schon darüber nachgedacht werden wollte, weil die Risiken, die daraus entstehen, genauso schwer sind, schwerwiegend wie beim Straßenverkehr. Also, dass da eine Versicherungspflicht eingeführt wird, wie bei Kraftfahrzeugen, das würde ich eigentlich begrüßen, zumindest bei Hochrisikoanwendungen. Es gibt auch ein Prinzip, wo ich immer sage, da muss man sehr vorsichtig sein, das ist die Waffengleichheit zwischen dem Hersteller oder Betreiber der KI, der das System in der Hand hat, und dem Nutzer oder Opfer eines KI-Unfalls besteht ein so großes Ungleichgewicht, dass eben zumindest die prozessuale Waffengleichheit ja gar nicht mehr gewahrt ist. Und dass dieses Gleichgewicht gilt es wiederherzustellen durch die Beweislastregelungen und nicht so, dass man dann ins andere Extrem kommt, wo eben in den USA zum Beispiel mit diesem Discovery-Verfahren fast alles eingesehen werden kann beim Gegner, ohne dass es gerechtfertigt ist. Aber zumindest so, dass die Waffengleichheit wiederhergestellt wird. Das wäre das Ziel.
Da Beatrice D.A. sowohl im deutschen als auch im französischen Recht zu Hause ist, haben wir sie auch gefragt, wie sich beide Länder hinsichtlich ihrer Positionierung in der KI-Debatte unterscheiden. Und schließlich sind wir auch darauf zu sprechen gekommen, wo die Potenziale und Risiken der künstlichen Intelligenz speziell für die Anwaltschaft liegen. Überrascht hat mich auf jeden Fall, dass die Bundesrepublik anders als bei anderen Fragen der Digitalisierung diesmal, zumindest was die rechtliche Rahmensetzung für autonomes Fahren betrifft, international keineswegs zu den Schlusslichtern gehört.
Ehrlich gesagt, ich würde fast sagen, dass Deutschland hier relativ weit vorangeschritten ist. Wir haben ja im Straßenverkehrsgesetz schon Regelungen zu teilautomatisiertem Fahren und dann auch zu vollautomatisiertem Fahren. Die Regelungen wurden teilweise vor einigen Jahren schon eingeführt und jetzt letztes Jahr, 2021, gab es ja ein neues Gesetz. Das wurde auch umgesetzt durch eine Verordnung 2022, sodass jetzt schon in Deutschland Regelungen gelten für diesen Bereich, die relativ ausgewogen sind. Also ich habe kein Beispiel im Kopf aus anderen europäischen oder sonst internationalen Ländern, wo das schon weiter sein könnte.
Wie sehen Sie die Situation in Frankreich im Vergleich zu Deutschland? Also es gibt ja viele Technikthemen, wo die Menschen in Frankreich und Deutschland unterschiedlicher Ansicht sind. Das prominente Thema gerade ist die Atomkraft. Ich habe auch oft das Gefühl, dass in Deutschland gerade was so autonome Technologien betrifft, eine gewisse Skepsis herrscht. Sehen Sie da Unterschiede?
Also ich würde sagen, jetzt abgesehen von der Anwaltschaft sind die Menschen in Frankreich vielleicht weniger auf die Einhaltung des Datenschutzes fokussiert. Die sehen das, glaube ich, ein bisschen lockerer als in Deutschland. Was die Anwaltschaft angeht, ist sie natürlich genauso, glaube ich, wie die deutsche Anwaltschaft ein bisschen zurückhaltend und legt insbesondere Wert darauf, dass bei KI-Anwendungen stets darauf geachtet wird, dass erst einmal eine menschliche Kontrolle möglich bleibt, insbesondere natürlich beim Einsatz in der Justiz, und dann, dass die Grundrechte gewahrt bleiben. Sie haben vielleicht gesehen, dass die französische Anwaltschaft, also das ist der Conseil National des Barreaux, hat eine Stellungnahme herausgegeben, zusammen mit dem Conseil d'État. Die haben gefordert, dass eine Regulierung stattfinden soll, wenn Algorithmen eingeführt werden zum Einsatz in der Justiz. Und insbesondere schlagen sie vor, dass eine gewisse Aufsichtsbehörde, also eine Regulierungsstelle, eingeführt wird, um das zu beaufsichtigen, wie KI eingesetzt wird in der Justiz. Die beziehen sich auch, das ist, glaube ich, ganz interessant noch, auf eine Charta, die 2018 von der CEPEJ, von dieser Europäischen Kommission für die Effizienz der Justiz, erlassen wurde. Und da wurden eben 5 Grundprinzipien genannt, die bei dem Einsatz von KI in der Justiz gelten sollten. Und diese Stellungnahme von der französischen Anwaltschaft orientiert sich daran. Das ist, glaube ich, ganz interessant als Einsatz, weil das eben auch ein europäischer Ansatz ist.
Ich würde gerne noch ein bisschen sprechen mit Ihnen über die anwaltliche Praxis und die Frage KI. Also wird ja oft unter dem Schlagwort Legal Tech gefasst. Also können Teile anwaltlicher Tätigkeiten durch Algorithmen, durch KI-Systeme ausgeführt werden in Zukunft? Wo geht das, wo geht das nicht?
Ich sehe diese Anwendung eher als Chance, ehrlich gesagt. Und glaube auch nicht, dass KI auf irgendeine Weise die Arbeit eines Rechtsanwalts oder einer Rechtsanwältin ersetzen kann. Es ist und bleibt am Ende eine Analysearbeit, eine Überzeugungsarbeit und auch eine Abwägungsarbeit, die eigentlich nur ein Mensch führen kann. Allerdings sind diese Legal Techs oder auch sonstige KI-Anwendungen für die Anwaltschaft können eine große Hilfe sein. Ich denke zum Beispiel also einmal an etwas, was vielleicht eher bei internationalen Anwälten eine Rolle spielt. Aber Sie wissen, wir müssen immer wieder hin und her übersetzen für unsere Mandanten. Und seit es automatisierte Übersetzungen gibt, geht das so schnell und so gut, dass wir natürlich immer das überprüfen müssen, korrigieren müssen, in Detail fragen. Aber wir können jetzt einen Schriftsatzentwurf an einen Mandanten im Ausland weitergeben mit automatischer Übersetzung in Sekundenschnelle. Das ging früher überhaupt nicht. Da musste man Stunden und Tage manchmal an der Übersetzung sitzen oder das Abgeben einer Agentur. Das geht mittlerweile so schnell, dass es unsere Arbeit jetzt schon erheblich erleichtert. Das ist aber nur ein kleiner Teil der Arbeit und zwar auch nur des internationalen Anwalts. Allgemein gibt es jetzt schon Tools, die für unsere Arbeit auch sehr hilfreich sind. Das sind die Tools, die zur Analyse der Rechtsprechung dienen und auch zum Beispiel zum Abgleich von größeren Schriftsätzen im Vergleich zu einer früheren Version oder auch Tools, die alle in einem Schriftsatz zitierten Entscheidungen in Sekundenschnelle einfach einholen und ihnen vorlegen. Da brauchen sie keine stundenlange Recherchearbeit oder Abgabe an ein Referendar oder an Praktikanten. Das sind die Tools, die wir aktuell schon nutzen. Das sehe ich wirklich als Chance. Ob jetzt ein Risiko darin liegt, dass für gewisse Fälle vielleicht eine automatisierte Analyse stattfinden soll. Ich glaube nicht wirklich dran, dass es am Ende so sein kann, dass alles automatisch geht. Ich glaube, der Anwalt bleibt Herr des Falles und auch der Einzige, der mit seinem Mandanten auch reden kann über den Fall im menschlichen Austausch. Das bleibt auch eine ganz wichtige und wesentliche Rolle des Anwalts, und das kann eine Maschine nicht ersetzen. Insofern, ich würde die Risiken natürlich schon sehen, aber ich glaube, sie halten sich in Grenzen.
Auch Christian Duwe sieht in Legal Tech Anwendungen eine Chance, um die Arbeit von Anwältinnen und Anwälten zu erleichtern und darüber hinaus ganz neue Geschäftsmodelle aus der Anwaltschaft heraus zu entwickeln. Trotzdem, und auch hier besteht Einigkeit zwischen unseren Gesprächspartnern, betont auch Duwe, dass der Kontakt von Mensch zu Mensch in der Rechtsberatung auf absehbare Zeit nicht zu ersetzen sei.
Legal Tech wie KI hat ja viele Dimensionen. Und es hat eine interne Dimension innerhalb von Kanzleien und eine externe Dimension. Vielleicht erstmal zu der internen Dimension kurz. Da hat sich vieles getan in den letzten Jahren, was nach außen nicht so sichtbar ist. Der Deutsche Anwaltsverein hat ja neu eingeführt einen Legal Tech Kanzleipreis, der dieses Jahr zum ersten Mal vergeben wird. Und ich habe die Freude, in der Jury zu sitzen und werde nicht vorwegnehmen, wer Ende des Monats da ausgezeichnet wird. Aber ich kann jetzt schon sagen, ich bin beeindruckt gewesen, was für Geschäftsmodelle da präsentiert worden sind. Die zeigen, dass auch nach außen gewendet, an die Mandanten gewendet, ganz neue Geschäftsmodelle entwickelt worden sind. Und zwar in relativ kurzer Zeit, auch mit recht großem unternehmerischem Erfolg. Das ist die Kanzleiseite. Und dann gibt es daneben die Seite der sogenannten Legal Tech Anbieter, die immer betrachtet werden, als ob sie irgendwie was ganz anderes wären und eine ganz starke Konkurrenz zur Anwaltschaft. Tatsächlich sind aber viele der Gründer der Legal Tech Unternehmen auch Anwälte oder haben jedenfalls eine Ausbildung zum Volljuristen durchlaufen und hätten Anwalt werden können oder waren es kurze Zeit oder was auch immer, sind es manchmal auch noch neben ihrer unternehmerischen Tätigkeit. Und da sind vielfältige Geschäftsmodelle entstanden. Wie Sie wissen, am bekanntesten geworden sind sicherlich zunächst mal diejenigen, die Fluggästen geholfen haben, ihre Entschädigung zu bekommen und erkannt haben, dass das ein sehr gutes Geschäftsmodell ist für eine Digitalisierung und Skalierung. Und wir sehen eine Dimension oder eine Verbindung hin zur Nutzung in Massenverfahren. Ja, wenn Sie denken zunächst mal an diese Streitigkeiten im Zusammenhang mit den Dieselfällen und jetzt ganz aktuell ja auch in zahlreichen Fällen, wo es darum geht, wie Verbraucher sich wehren können gegen Kündigung durch Energieunternehmen oder gegen Anhebung von Strom- oder Gaspreisen oder ähnliches. Überall da wird jetzt auch die Tatsache, dass es eigentlich vergleichsweise wenig Daten gibt, die man braucht, um bestimmte Ansprüche geltend zu machen oder abzuwehren, genutzt, um die in der Breite anzubieten. Ja, so dass wir da eine ganz interessante Verknüpfung haben von einerseits einer Ausdehnung von so Massenverfahren, Massenklagen und auf der anderen Seite diesen digitalen Geschäftsmodellen. Die Preise, die dafür verlangt werden, sind allerdings auch nicht unerheblich. Und das, was manchmal übersehen wird, das, also bei aller Convenience, die das Ganze natürlich hat, ist, dass wenn ich als Kunde direkt zum Anwalt gehen würde und meine Erfolgsaussichten wirklich so gut sind und ich eine gesetzliche Gebühr vereinbaren würde, dann hätte ich am Ende gar keine Kosten, während ich beim Legal Tech in der Regel ein Drittel oder sowas dessen, was ich mir erstreiten könnte, abgebe.
Mhm. Trotzdem klingt es ja nach einer Absenkung der Schwelle. Also ich kann mir gut vorstellen, dass bestimmte anwaltliche Leistungen dadurch auch für Bevölkerungsschichten verfügbar werden, die sonst vielleicht den Weg zum Anwalt scheuen, aber mal schnell ins Internet gehen, etwas prüfen. Das macht man dann vielleicht doch.
Ja, und ich finde, das ist auch nicht nur vollkommen in Ordnung. Es ist gut, dass es diese Erweiterung des Spektrums der Informationsmöglichkeiten und auch diese Erweiterung des Zugangs zum Recht gibt. Also da gibt es aus meiner Sicht gar keine Frage. Genauso klar möchte ich aber auch sagen, dass das den anwaltlichen Rechtsrat individuell nicht ersetzen kann, wenn es möglicherweise um mehr geht als nur diese paar Daten, die da abgefragt werden.
Eine Sache hat mich dann doch noch interessiert. Wenn selbstlernende Systeme immer intelligenter werden und die Vision einer starken KI, welche autonom auch weitreichende Entscheidungen trifft, vielleicht irgendwann Realität wird, müssen wir KI-Systeme dann als eigenständige Rechtssubjekte begreifen? Diese Frage, die auch unter dem Schlagwort E-Person diskutiert wird, weist freilich weit über die aktuelle Debatte um die EU-Gesetzgebung zur KI-Haftung hinaus. Trotzdem, so Christian Duwe, ist die Idee vielleicht weniger absurd, als sie auf den ersten Blick erscheint.
Soll es irgendeines Tages mal eine E-Personality geben? Wenn Sie sich die Thesen anschauen der Gutachterinnen und Gutachter, die beim Deutschen Juristentag in Bonn Ende September diese Fragen diskutieren werden, dann lehnen die das ab. Ich würde aber mal vermuten, dass sie es jedenfalls erstmal ablehnen, weil wir in der Tat eben im Moment ja auch noch nicht die starke KI haben. Nehmen wir mal an, wir hätten die starke KI irgendeines Tages und wir wollten uns auch darauf vorbereiten, dann finde ich, dass das ein Konzept ist, das man durchaus diskutieren kann. Weil es ja immerhin auch das Konzept der juristischen Person gibt. Und diese juristische Person ist ja auch keine Selbstverständlichkeit. Und dasselbe wäre ja auch vorstellbar, wenn man so eine Art E-Personality einführen würde. Das bedeutet ja nicht, dass das eine uns Menschen vergleichbare Rechtsfähigkeit oder Persönlichkeit sein muss, genauso wie eben das auch bei einer juristischen Person nicht der Fall ist. Aber dass man dafür ein eigenes Konzept entwickelt. Es gibt auch Lösungsüberlegungen, die nicht ganz so weit gehen, ja, die Stellvertretungslösungen oder Ähnliches vorsehen. Aber ich halte das für denkbar, ja.
Mit diesem Ausblick in eine mögliche Zukunft des KI-Rechts endet unsere heutige Folge von Zurecht gehört. Wir danken unseren Gesprächspartnern Beatrice D.A. und Christian Duwe für die spannende Reise durch ein neues Rechtsgebiet, das uns in den kommenden Jahren sicher noch häufiger beschäftigen wird. Wir möchten auch nochmals darauf hinweisen, dass das Thema KI auf dem vom 21. bis 23. September in Bonn stattfindenden Deutschen Juristentag eine wichtige Rolle spielen wird. Die nächste Folge von Zurecht gehört, die im Oktober erscheint, beschäftigt sich mit der geplanten Reform des Familienrechts durch die Ampelkoalition und mit der Frage, wie sich das traditionelle Leitbild der Familie dadurch verändert. Für heute bedanken wir uns für die Aufmerksamkeit. Wie immer freuen wir uns über Fragen, Anregungen und Kritik unter zurechtgehört@anwaltverein.de. Und damit sagen wir Tschüss und bis zum nächsten Mal.